Herr Knob, ich habe mich jetzt mit Ihrer Biografie beschäftigt und ich habe da gesehen, dass Sie 3 Jahre Philosophie und Kunstgeschichte studiert haben, bevor Sie dann eigentlich in die Praxis gegangen sind und Kunst studiert haben. Was bedeutete das erste Studium für Sie und für Ihre künstlerische Laufbahn?
Es war zunächst einmal zu formulieren, ein Vagabundieren mehr, Aufsuchen von Vorlesungen im Sinne eines Studium Universale. Und das waren Vorlesungen, die ich besucht habe bei Sedlmayr, Descoux. Und ja, das war eigentlich, um mich einzuhören, eigentlich mehr in die Thematik und dann auch einzuarbeiten, aber mehr im wissenschaftlichen Sinne, wobei mir etwas Entscheidendes gefehlt hat, nämlich die manuelle Umsetzung von dem, was ich gehört hatte, sozusagen in künstlerische Prozesse.
War das dann der Antrieb, das Studienfach zu wechseln?
Das war der Anlass, den Studienplatz und den Studienort zu wechseln, nicht im Sinne der Veränderung einer Stadt, sondern es ging praktisch über die Straße hinweg. Auf der einen Seite war die Universität München, auf der anderen Seite war die Akademie und die Akademiestraße. Es lagen ungefähr räumlich gesehen 100 Meter dazwischen.
Was ist dann an der Kunstakademie vermittelt worden? Wie sah da die Ausbildung aus?
In meinem speziellen Fall war es so, dass ich auch Kunsterziehung gemacht habe, da ich auch bereits eine Familie hatte, auch sozusagen einen etwas sicheren Hintergrund haben wollte, musste auch, und bin dann aber bis Ausnahme von 3 Semestern, die auch speziell spezifiziert waren auf Kunsterziehung, dann in eine freie Klasse gegangen unter Jean Dirol. Und von Jean Dirol als Vertreter der École de Paris war tätig in München als Lehrer. Und für mich war der Bezugspunkt Paris, eine Stadt, die ich schon vorher kennengelernt habe, schon in den 50er Jahren, war sozusagen diese Person für mich entscheidend, als Lehrer eingeführt zu werden in die Malerei.
Wann tauchte bei Ihnen so die Idee auf oder zum ersten Mal die Idee auf, ich möchte selber Kunst machen?
Das kam eigentlich relativ früh, das war schon während meiner Schulzeit. Ich habe 1957 in Dortmund das Abitur gemacht und hatte Kunsterziehung bei Ulrich Knispel, einem relativ bekannter Maler, der später nach Berlin ging und dort eine Professur erhielt. Eine Person, die mich durch die Art des Lebens allein inspiriert hat, künstlerisch zu sein, im Sinne auch zu leben, nach Paris mal zu gehen, was ich getan habe, aber dann später natürlich auch selbst zu malen.
Was bedeutet Kunst für Sie? Welche Möglichkeiten eröffnet sich Ihnen durch die Kunst?
Kunst ist zunächst einmal für mich ein Abenteuer. Das war eigentlich das Abenteuer meines Lebens und ist es heute noch. Das ist eine besondere Art, Erfahrungen zu machen, auf Natur zu reagieren, produktiv zu sein, nicht nur zu rezipieren, sondern eben auch etwas zurückzugeben, auch an Leute, die in nächster Umgebung sind, mit denen ich lebe, aber auch im Sinne von Ausstellungen weiterzugeben an die Öffentlichkeit oder durch Kunst im öffentlichen Raum dann wirklich noch weiterzugehen, dass ich sage, ich stelle meine Kunst sozusagen öffentlich dar und erreiche die Personen, die Leute nochmal auf einem ganz anderen Wege.
Ich habe bei Ihnen jetzt, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, immer wieder gelesen, so diesen Dreiklang Kunst, Technologie und Wissenschaft. Können Sie erklären, wo ich das bei Ihnen wiederfinde?
Es gibt ein Werkabschnitt, das sind die Farbprofile. Diese Farbprofile wurden erstellt in den Jahren, beginnend 1968, um das mal zu umreißen, bis Ende der 70er Jahre. Das waren Arbeiten, Objekte, die in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Material in Berlin konzipiert und entstanden sind. Es wurden sozusagen farbmetrische Werte, die in Berlin geprüft waren, das heißt über Farbton, Sättigung und Helligkeit einer Farbe, die ich sehr genau festlegen kann, wurden Objekte erstellt, sozusagen die Räumlichkeit von Farben dargestellt in einem vorgegebenen Raum. Und Technik war sozusagen die Hilfsmittel, die ich erhielt durch Firmen wie Philips, Osram, die mir also sozusagen auch die Leuchttechnik und auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt hatten.
Was hat Sie denn speziell an dieser Art der Auseinandersetzung mit Farbe und Form interessiert?
Ja, es ging ja eben bei mir in meiner Arbeit als durchgehende Linie eigentlich immer die Ökonomie der Mittel. Auf möglichst einfachem Wege Mittel einzusetzen, die den Arbeitsprozess verkürzen, aber die Aussage gleichwertig machen, als wenn ich jetzt sozusagen händisch das Ganze gemalt hätte. So habe ich eben versucht, über Folien oder Leuchten sozusagen den direkteren Weg zu wählen. Das war der technische Weg und wie gesagt, das war für mich ein sehr erfolgreicher Weg, auch mit Farbfirmen wie Sickens in Holland, die mir Farben zur Verfügung gestellt haben, die auch mir Farbfächer zur Verfügung gestellt haben. Es war ja sozusagen auch die Darstellung der Farbenwelt in Modellen, die ich kennengelernt habe, sei es auf Tagungen oder dass ich mit einem Kollegen Meyer Speer, der in München war und lange Zeit tätig war, ein Schüler noch von Ostwald, Nobelpreisträger, der also sehr intensiv sich auch mit Farben beschäftigt hatte. Und es gibt eben die Darstellungsmöglichkeiten der Farben, entweder zweidimensional über Karten oder als Farbkörper. Da gibt es also, wie gesagt, über Ostwald oder Runge oder Hicketier, wir haben die verschiedensten Darstellungen der Farbenwelt. Und das ist etwas, was mich eigentlich sehr stark und sehr früh interessiert hat, auch um wegzukommen sozusagen von der rein individuellen Malweise, sondern von der Versuch, etwas zu objektivieren, Kunststrategien für mich zu entwickeln, die jenseits lagen von einer Geschmacksebene. Also nicht abhängig, wie ich das empfinde oder eben anders, sondern darstellbar, auch nachempfindbar. Ja, das war eigentlich der Weg, den ich gewählt habe, der durchgeht bis heute.
Also mehr ein objektiverer Angang an die Farbe als ein subjektiver.
Ja, es ist richtig. Der Objektive, nämlich schon durch die Darstellungsmöglichkeiten, dass ich, um mal ein Beispiel zu nennen, mich im Austausch mit Kollegen, wenn ich mich über Farbe unterhalte und würde denen sagen, Laubgrün, dann würde er sagen, ja, welches Laub, was meinst du denn da? Aber wenn ich jetzt sage, in einem bestimmten Farbsystem, das ist die Nummer 10a oder 11b oder was, dann hat er die Karte vor sich liegen und wir können uns direkt unterhalten über Farben und austauschen. Das kann telefonisch sein oder am Computer. Alles das, was sozusagen individuell nicht funktionieren würde, in dem Sinn, wenn ich sagen würde, ja, halt Laubgrün oder was ich sage, ähnlich oder sowas.
Haben Sie denn zu unterschiedlichen Farben unterschiedliche Beziehungen oder ist jede Farbe für Sie gleichwertig, ohne dass ich das jetzt abwertend meine?
Also grundsätzlich gleichwertig. Aber ich meine, jeder hat seine Farbpräferenzen. Das kennen wir im alltäglichen Leben, dass wir uns mit bestimmten Farben umgeben, sei es nun in der Einrichtung oder sei es in der Art, wie wir uns kleiden. Wenn wir morgens sozusagen aus dem Haus treten, haben wir eine bestimmte Farbe vielleicht gewählt, die am nächsten Tag schon wieder anders sein könnte. Aber die Grundtendenz der Farbpräferenz zieht sich eigentlich durch über mehrere Lebensabschnitte. Das ist maßgeblich für Kinder, die bestimmte Farbpräferenzen haben, oder Erwachsene, die eine bestimmte Farbpräferenzen haben, oder auch bestimmte Leute, die geografisch anders leben, also weiß ich, Bergvölker oder Leute, die am Meer leben, auch die haben sozusagen auch eine andere Farbkultur und eine andere Farbpräferenz.
Stehen die unterschiedlichen Farben bei Ihnen für unterschiedliche Werte, ohne dass ich die jetzt selber benennen möchte, sondern Sie vielleicht selber, zum Beispiel Rot, wofür steht Rot bei Ihnen?
Also Rot müsste man jetzt differenzieren. Meinen Sie ein Weinrot, meinen Sie ein Krapplackrot, meinen Sie, ist ja, die Rotskala ist ja extrem. Ich meine, wir können ganz andere Farbtöne genauso differenzieren. Es gibt nicht das Blau oder das eine Rot, sondern wie gesagt, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, die Farbnuancen für uns zu erkennen und auch zu präsentieren und uns darin sozusagen auch zu bewegen.
Ich würde trotzdem gerne mal weitermachen mit diesem Spiel, dass ich Ihnen ein paar Farben nenne und Sie mir sagen, was die für Sie bedeuten, wenn Sie damit einverstanden sind. Gelb zum Beispiel.
Ja, Gelb ist, da können wir uns, glaube ich, sehr schnell verständigen, ist eine helle, leuchtende Farbe. Ja, es ist etwas, was, wenn man das jetzt weiter ausdrücken möchte, im Sinne von eine optimistische Farbe. Ein Schwarz dagegen wäre sozusagen eine Farbe, sehr dunkel, die sich zurückzieht, auch räumlich zurückzieht. Ja, das ist sicherlich kein Zufall, sondern eine lange Tradition, dass wir auch Farbe als die höfische Farbe von Spanien erkennen, aber gleichzeitig auch die Farbe der Trauer, wobei das nicht durchgehend ist durch alle Weltkulturen, das wissen wir auch inzwischen. Und eine andere Farbe, das wie Blau, die blaue Sehnsucht, die blaue Stunde, die blaue Blume, das sind ja alles sozusagen auch Erlebniswelten, die wir aus der Tradition kennen und die wir auch gut nachempfinden können.
Sie benutzen ja Farbe in Ihren Arbeiten, oft auch reine Farbe, ungemischte Farbe. Wie ist da für Sie, wie steht da das Verhältnis zwischen Farbe und Licht?
Also die reine Farbigkeit ist tatsächlich für mich ein Umgang mit, ich will das mal umschreiben, mit wilden Tieren, man muss sie bändigen. Ja, sie sind ja alle sehr stark unterschiedlich und wie wir gerade festgestellt haben, schon gelb oder blau oder schwarz oder rot, alle auch in sozusagen ihrem Farbcharakter und ihrer Auswirkung sehr differenziert. Farbe ist, das ist, glaube ich, wichtig, wenn man überhaupt mit Farben umgeht, sei es nun in der Malerei oder sei es Farben in der Natur oder sei es Farben in den Räumen, die wir also durch Licht erzeugen. Alles das ist sozusagen abhängig von der Lichtqualität auch. Also jede Farbe ist eigentlich abhängig im Sinne von ihrer Umgebung auch. Also ist die Farbe umgeben von einem kalten Licht, ist die Farbe umgeben von einem warmen Licht. Alles das hat Auswirkungen auch auf die Auswirkung der Farbe, ich will es mal sagen, auf unser seelisches Empfinden auch. Das macht eben auch die Wichtigkeit von Farben in Räumen, stellt das dar, dass wir bestimmte Farben in Räumen nicht setzen sollten, wenn wir zum Beispiel in Krankenhäuser uns farbig betätigen. Ich hatte die Möglichkeit, dass ich in einem Klinikum Großhadern, das ist also eines der großen Kliniken in München, anlässlich eines Wettbewerbs Anfang der 80er Jahre eben in einem Klinikum Farben setzen wollte und sollte. Und da ist eben genau das Problem, dass ich mich nicht so privat äußern kann mit meiner Farbigkeit, als wenn ich jetzt auf einer Leinwand mich bewegen würde. Sondern da habe ich Rücksicht zu nehmen auf den Nutzer, auf den Patienten. Ich muss mich auf den Nutzer im Sinne von Ärzten, von Schwestern, die dort tätig sind. All die muss ich sozusagen einbeziehen in ein Farbkonzept, das für sie erträglich ist, aber nicht nur erträglich, sondern auch positiv fördernd.
Waren das dann zweidimensionale Arbeiten für das Krankenhaus oder dreidimensional?
Das waren dreidimensionale Arbeiten, und zwar waren es Räume, die als Farbräume konzipiert wurden, durch die man ging. Es war vorher eine Situation der Betonarchitektur, eine sehr kostbare, ich meine jetzt im Sinne von Materialien, kostbare Architektur, die von Eichberg damals in München erstellt wurde. Auffälligerweise war dieser Architekt gar nicht dafür, dass nochmal in seiner Klinik was verändert wurde. Es war ein großer Wettbewerb, der damals ausgeschrieben wurde. Da war also Max Bill dabei, Heinz Mack war dabei, es war der Hayek dabei. Alle Leute eigentlich, die auch spezifisch irgendwo mit Farbe zu tun hatten und sich da äußern wollten. Schließlich ist der Wettbewerb an mich gegangen und die Idee war dann, durch Farbräume sich zu bewegen, also Unterzüge farblich differenziert zu gestalten und sozusagen aus dieser Betonqualität rauszulösen. Also das ist etwas, was auf Dauer gar nicht erträglich gewesen wäre.
Sie machen aber ja auch große Arbeiten für Außenarbeiten, große Skulpturen. Welchen Einfluss haben da Raum, Bewegung und Licht für diese großen Skulpturen?
Da ist mal als Beispiel das mal zu nennen, das Projekt Augsburg, eine Universität im Vorfeld der Stadt Augsburg, großflächig, eine sehr interessante Architektur zwar, aber es kam dann das Moment, wo auch der Architekt meinte, die Architektur alleine kann so nicht stehen bleiben. Also es wurden von mir die Konzeption entwickelt, dass man durch Farbstelen, durch drei Gruppen die ganze Situation nochmal auflöst. Eine Fünfergruppe, eine Dreiergruppe, eine Zweiergruppe. Diese drei Gruppen umstellen das Gebäude. Und das Interessante ist, das beinhaltet ja Ihre Frage auch, die Bewegung. Also die Bewegung entsteht dadurch, dass ich als Betrachter, um diese Stelengruppe überhaupt richtig zu erleben, mich drumherum bewegen muss. Und das tue ich, bin dann sozusagen eingeladen, diese Stelen zu umgehen und die Überschneidungen sozusagen ganz differenziert nochmal zu erleben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie gehen Sie an so eine Aufgabe heran? Also es gibt ja, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt, die Surrealisten setzten sich lange in einen dunklen Raum, warteten, bis Bilder von innen nach außen kamen. Das ist ja bei Ihnen jetzt ein ganz anderer Angang. Gehen Sie da analytischer vor, intellektueller? Wie ist Ihr Angang? Also einmal theoretisch und dann aber auch von der Praxis her, um dann solche großen Werke umzusetzen.
Ja gut, es ist, das Prozedere ist eigentlich ich würde sagen, ähnlich in dem Falle, dass ich also den Raum natürlich, die Fläche, die Landschaft erstmal begehe, ja, erfahre im besten Sinne. Dann mich unterhalte mit dem Nutzer, aber auch mit dem Architekten. Keine von meinen Arbeiten ist sozusagen solitär von mir entschieden worden. Nur so geht es und nicht anders. Und das ist alles immer im Gespräch auch mit dem Nutzer passiert. Und das war auch die Situation in Augsburg. Und dann, wie gesagt, kommen Rückmeldungen vom Nutzer und vom Architekten, die oft die Auseinandersetzungen, die oft schwierig sind. Denn Architekten haben oft ganz andere Vorstellungen von dem, was eigentlich passieren sollte dort. Aber da muss sozusagen das letzte Wort muss der Künstler haben. Und das beanspruche ich auch.
Das heißt, mit dem, Sie nehmen auf, was die Leute Ihnen sagen, dann gehen Sie zurück in Ihr Atelier und setzen Sie sich dann in einer konzentrierten Situation hin? Oder was passiert dann bei Ihnen?
Ja, dann fotografiere ich die Stelle. Also das geht ganz um die praktische, der nächste praktische Schritt ist, Aufnahmen zu machen, Fotos zu machen von der Situation, um dann auf eine, durch Fotomontage einen Vorschlag zu unterbreiten, auch dem Nutzer, dem Architekten gegenüber. Das ist die nächste Stufe. Und darüber wird man diskutieren. Dann wird es Rückmeldungen kommen, sagen, das ist zu hoch oder es passt an dieser Stelle nicht oder die Farbigkeit ist zu stark oder die Kosten sind zu hoch. Alles kann auf einmal eintreffen. Aber wie gesagt, Überzeugung ist letztlich und überzeugend muss sein die Aussage des Künstlers und nur dann funktioniert es eigentlich.
Sie haben gelehrt in den USA, in Tunesien, in Kolumbien, in Ägypten, in Georgien und in Kasachstan. Viele Orte über die Welt verteilt, Orte mit unterschiedlichen Landschaften, mit unterschiedlichen Farben und auch mit unterschiedlichem Licht. Oder wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Ja, besonders auch, Sie sprechen von der typischen Farben in den Ländern. Ich meine, typisch gerade auch für Tunesien, ich meine, dass es gibt eine bestimmte Farbskala, die blau-weiß dort vorherrscht in der Architektur. Übrigens genauso wie auf Lanzarote, wo Cesar Manrique immer darauf geachtet hat, dass diese Farbigkeit auch sich durchzieht und gehalten wird. Ich habe ihn relativ gut gekannt und diese Farbigkeit, die dann von Land zu Land natürlich verschieden ist. Aber das hängt dann sehr stark von der Vegetation natürlich auch ab. Oder ob man am Meer sich auffällt oder ob mehr in den Bergen ist, von den Gesteinsproben her, sieht man die größten Unterschiede, wenn ich ins Atlasgebirge fahre und dort Steine mitnehme. Die sehen natürlich anders aus, als wenn ich sozusagen in den Kaukasus fahre nach Georgien. Aber das ist, würde ich sagen, das Material, was ich in kleinen Mengen manchmal sogar mitgenommen habe als Erinnerung.
Wie wirken sich dann diese Reisen auf Ihre Arbeit aus? Also Sie haben jetzt hier für das Archiv lichtkinetische Collagen von Mikado, Vorstudien, Horizonte, Networks und Farbprofile eingereicht. Finde ich da Spuren dieser Reisen in diesen Arbeiten wieder?
Was am ehesten Rückschlüsse zieht und nachvollziehbar zwar durch die gewisse Gegenständlichkeit, ist der Bergabschnitt Horizonte. Sie werden feststellen, dass in meinem Oeuvre verschiedene Werkabschnitte auftauchen, manchmal auch zur Irritation von Galeristen und von Museen, die also immer wieder sagen, ja, jetzt macht er wieder was anderes. Es ist ja sozusagen das Problem, wenn ich heute künstlerisch auf dem Kunstmarkt erfolgreich sein will, brauche ich eine Corporate Identity, muss also etwas haben, was als Ware eingeführt ist und möglichst über Jahre oder Jahrzehnte durchgezogen wird. Das ist sozusagen der bessere Weg, als wenn ich zwischendurch Zäsuren habe und sage, mache etwas ganz anderes. Aber ich habe das bewusst gemacht, dass ich immer wieder neu begonnen habe, mich in ein neues Abenteuer gestürzt habe, auch wenn, um ganz bewusst in Kauf genommen, dass bewusste Marktwege, ich spreche jetzt mal von Galeristen, damit verbaut wurden oder nicht zum Erfolg werden.
Wie entscheiden Sie dann, welche Idee Sie wie umsetzen? Welche Rolle spielt das Material für die Ideen? Ob Sie jetzt eine Idee als Network umsetzen oder als Farbprofil, wie ist da Ihr Angang?
Ja, das ist zeitlich natürlich groß unterschiedlich. Die Farbprofile sind abgeschlossen mit Ende der 70er Jahre. Die Networks beginnen um 2005. Es ist interessant, dass in meinem Werk eine Veränderung, soweit ich das selbst feststellen konnte, so alle 10 Jahre passieren. Das ist so der Zeitraum, wo dann eine Zäsur auftritt, ohne dass ich das bewusst mache. Aber diese Networks sind zum Beispiel eine Rückbesinnung auch auf frühere Arbeiten der 60er und Anfang der 70er Jahre, wo ich mich stark konzentriert habe auf Harmonie, Harmoniegesetze, Einteilungen nach bestimmten Zahlenreihen, da kam also die Reihe Fibonacci schon ins Spiel, oder der Modulo von Le Corbusier. Also das waren so Leute, die mich Ende der 60er, Mitte der 60er sehr interessiert haben. Und dann sozusagen die farbliche Umsetzung war dann die Farbharmonien. Also es war ein Zusammenspiel, das war der Versuch auch, Zahlenharmonien und Farbharmonien an einen Punkt zusammenzubringen. Und das sind dann sozusagen die Auswirkungen bis in die Farbprofile oder bis in die Networks, der 2005 bis heute eigentlich.
Auf der Homepage des Archivs steht zu Ihnen, ich lese Ihnen das mal vor, Anfang der 1980er Jahre entwickelt Knoop in Zusammenarbeit mit führenden wissenschaftlichen Instituten und Professoren neue Farbprofile und Farbsequenzen. Er untersucht die Wirkung der Farben, die diese in unterschiedlichen Konstellationen auslösen, sowie die Zusammenhänge spezifischer Farbwerte und deren Auswirkungen auf ihr farbräumliches Verhalten. Ja. Können Sie mir das erklären?
Das sind Farbprofile. Wir haben das schon mal jetzt einige Male auch erwähnt. Das ist der Versuch, die Farbräumlichkeit, jede Farbe hat eine Tendenz, sich räumlich auszuwirken, das Phänomen Farbräumlichkeit in Modellen darzustellen. Also ich habe die Farben untersuchen lassen. Einmal bei der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin, das BAM. Und dann habe ich zusammengearbeitet mit Herbert Schober, einem Österreicher, der das Institut für medizinische Optik in München geleitet hat. Und mit ihm haben wir Farbkontraste untersucht. Also wir haben den Albers Interaction of Color nochmal mit ihm durchgearbeitet, aber mit einem anderen Ansatz, oder mit einem Ansatz, nicht der wissenschaftliche Ansatz, sondern auch der künstlerische Ansatz, die beiden sozusagen nebeneinander gestellt und untersucht, was ist ähnlich, wie sind die Erkenntnisse auf dem Wissenschaftsgebiet, zum Beispiel über den Mach-Effekt, und wie sieht Albers das? Denn dieser taucht auch bei Albers in Interaction of Color auf. Also das war die wissenschaftliche Seite. Dazu kam die technische Seite, wie ich schon gesagt habe, mit Osram und Philips. Und das alles zusammengeführt, ergab dann neue Objekte im Sinne der Neonobjekte, die also Ende der 70er Jahre entstanden. Dort wieder auch der Ansatz und das Streben, pigmentäre Farbigkeit, also Farben, die ich aus Tuben benutze und auf die Leinwand bringe, zu ersetzen durch Licht direkt, also durch Farbleuchten, durch Leuchtröhren. Und das war ein weiterer Ansatz. Wie gesagt, diese Technik, Wissenschaft und Kunst, das ist etwas, was in meiner Arbeit unterschiedlich deutlich wird, aber in ganz spezifischen Bereichen wie in den Farbprofilen am stärksten sich manifestiert.
Gibt es für Sie eine Grenze zwischen Künstler sein und Forscher sein?
Also Künstler ist in meinem Sinne immer auch Forscher. Aber er sollte nicht der Meinung sein, dass er jetzt unbedingt auch als Wissenschaftler das tut. Es gibt eine künstlerische Forschung, die sich, würde ich sagen, etwas freier bewegt als die wissenschaftliche Forschung, die immer auch ausgerechnet werden kann oder nachgeprüft werden kann. In der Kunst kann man und ist vielleicht ganz gut, nicht alles überprüfen und schon gar nicht messen. Aber man kann vieles erfahren und vergleichen. Und ich glaube, diese künstlerische Forschung, die geht eben, wie gesagt, auch über die Farben im Sinne von Farbmetrik oder Farbsysteme, Farbkugeln. Alles das sind Möglichkeiten, Forschungen anzustellen. Aber die künstlerische Forschung ist doch nochmal etwas anders als der Wissenschaftler.
Spielen da auch bei der künstlerischen Forschung Emotionalität und Analytik eine Rolle? Also diese Verbindung von beidem, die ja bei dem Forscher, nehme ich mal an, weniger vorhanden ist. Da wird ja mehr auf die Analyse gesetzt.
Ja, ich glaube, ja, als Forscher hat man keinen Privatbereich im wissenschaftlichen Sinne. Als Künstler hat man Gott sei Dank diesen Privatbereich, dass man also auch Präferenzen hat und auch eine Erfahrung, die man sozusagen frei einsetzt und auch nicht, wie gesagt, nicht alles nachprüfbar ist und sagen, das ist nur so. Kunst ist keine Mathematik. Aber ich kann vieles planen. Ich kann sozusagen in der Kunst, es gibt ein planerisches Element, was in meiner Arbeit, in meinem künstlerischen Oeuvre immer sehr stark war. Ist also weniger der Zufall, die Gestik, die bei mir eine große Rolle gespielt hat, jetzt die Spontaneität, sondern ist eigentlich schon das von der Reflexion her aufgebaute planerische Element, was grundlegend ist für die Arbeit.
Sie haben es eben auch schon angesprochen, dass Sie andere Arbeiten immer wieder gemacht haben, dass Sie jetzt nicht sich sozusagen festgelegt haben. Ich habe auch überlegt, wie ich Sie jetzt labeln könnte, also ne, welches Markenzeichen ich Ihnen geben könnte. Wie würden Sie sich selber beschreiben? Was für eine Art von Künstler sind Sie? Bildhauer, Fotograf, sowieso Maler, sowieso, aber in welche Richtung gehen Ihre Arbeiten?
Ja, schon sehr differenziert. Ich meine, das fotografische Werk ist relativ spät entstanden. Es geht jetzt als Randbemerkung, es gibt einen Teil in das Stadtmuseum nach München. Es gibt ja also verschiedene Sequenzen, die ich rausgearbeitet habe und Serien. Also es gibt diese Serie Outdoors, die in München in der Städtischen Galerie unter Friedel ausgestellt wurden. Da geht es um Zäune, Bauzäune, die ich damals dokumentiert habe, die dann später auch Teil eines Bühnenbildes wurden in New York unter Tucker Dorst. Und ja, und eben neben diesem fotografischen Werk gibt es eben diese, der Ansatz ist der malerische Ansatz. Also meine Studienjahre waren sozusagen der École de Paris verpflichtet. Das war der Anfang. Also mich hat Paris viel mehr interessiert als New York. New York war nicht sozusagen mein Ursprung. Und dann ist sozusagen etwas eingetreten, wo ich versucht habe, das Private, der Ansatz, der von mir sehr privat hätte sein können, indem ich sozusagen gestisch weitergemalt hätte, und das wäre durchaus möglich gewesen, versucht habe, Strategien zu entwickeln, die unabhängig von der Geschmacksebene waren, sondern der Versuch durch Harmoniegesetze, sei es zahlenmäßig oder durch Farben, auf eine Arbeitsweise zu kommen, die mir erlaubte, malen, mein Tun, mein künstlerisches Tun zu objektivieren, nachvollziehbar zu machen, auch für den Betrachter.
Aber so ein bestimmtes Label würden Sie sich jetzt nicht geben, eine bestimmte Bezeichnung, konstruktivistischer Künstler?
Das trifft alles etwas zu und trifft es nicht zu. Wenn Sie vom Label sprechen, kommt natürlich irgendwo Op-Art auch da rein, aber auch nicht. Ich meine, das war ja alles auch in der Ansatz der École de Paris schon gegeben. Ich meine, der Vasarely, es waren ja alles Leute, die damals in der Galerie Denise René in Paris verbunden waren. Da war so der Rolber, da war Devanbar, da war der Polyakov dabei, der Jakobsen als Bildhauer. Das waren alles Leute, die das Moment der Objektivierbarkeit ihrer Arbeit auch als Teil ihrer Arbeit hatten. Also es war nicht nur Georges Mathieu, sondern ein Akt, der spontane Akt, der auf der Leinwand passierte, sondern das Moment der Reflexion war wesentlich größer bei diesen Leuten. Das hat mich eigentlich mehr interessiert. Und wie gesagt, das wurde dann später von mir nochmal, ja, ich will sagen, radikalisiert, indem ich also reine Zahlenreihe verarbeitet habe, Farbsysteme direkt übertragen habe, zusammengearbeitet, was ich vorhin schon sagte, mit Instituten, Farbwissenschaftlern. Es gab große Farbwissenschaftler, die ich kennengelernt habe auf Farbtagungen, die also international stattfanden. Es gab den Manfred Richter in Berlin, das sind alles Koryphäen, oder Siegfried Rösch, das waren Leute, die von Wetzlar kamen, die aber eigene Farbsysteme auch entwickelt hatten, die ich bereits 1969 auf Farbtagung kennenlernte, und das hat sich durchgezogen, dass ich solche Fach, Farbtagungen besuchte, wo ich als Künstler eigentlich ziemlich einsam war. Das war nicht das Feld, was andere Künstler aufsuchen. Für mich war das immer sehr inspirierend und wie gesagt, sie brachten mich auch weiter in meiner Arbeit.
Standen Sie im Austausch mit anderen Künstlern zu der Zeit?
Mit anderen Künstlern, ja, schon mit Kollegen auch. Aber das war eigentlich der Weg, den ich gegangen bin, war schon ein, ja, ich will nicht sagen einsamer Weg, aber war schon etwas, ja, die direkte Nachbarschaft lag nicht direkt nahe, sondern es waren eigentlich die Gespräche, die ich mit Fachleuten in der Wissenschaft geführt habe und in der Technik geführt habe. Das waren meine direkteren Ansprechpartner. Da gab es damals den Frehling auch. Das waren Leute, die sich über Kunst oder Raumgestaltung Gedanken gemacht hatten, wie man also Räume farblich gestaltet. Das waren eigentlich für mich die interessanteren Leute als meine eigenen Kollegen in Anführungszeichen.
Sie haben ihn eben schon erwähnt, Le Corbusier mit dem Modulor. Wo sehen Sie noch für sich selber so historische Anknüpfungspunkte?
Ja, also Le Corbusier war schon eher jemand, der mich sehr interessierte, ne, mit seinem Modulor. Wobei auch bei ihm ja zwei verschiedene Zahlenreihen existieren, die Serie Rouge und Serie Bleu. Das waren Leute, wo ich gemerkt habe, sie berechnen Räume, aber selbst bei aller Berechnung kann dabei etwas rauskommen, was nicht unbedingt vorteilhaft für den Menschen selbst. Nach Räume konzipieren, nach Modulor, nach Corbusier waren 2,26 Meter. Also ein Räume, die relativ niedrig waren. Niemand würde heute Räume konzipieren, seit dem sozialen Wohnungsbau, wenn überhaupt noch, dann so niedrige Räume. Das war etwas, wo mich auch etwas stutzig gemacht hat, wo ich dachte, aha, gut, Berechnung ist eine Möglichkeit, Verrechnung eine andere. Und das war auch bei Le Corbusier, wobei ich sagen muss, seine Architektur ist immer noch großartig.
Aber das 70 Zentimeter Bett, da passt ja keiner rein von der Breite her.
Ja, genau, das war so das Nächste auch. Ja. Aber das ist nicht abträglich letztlich der Größe eines Corbusier.
Aber gab es denn auch für Sie Grenzen, wo Sie etwas machen wollten, was aber technisch oder auch rein rechnerisch so nicht hingehauen hat?
Ja, in dem Moment, wo man Neuland betritt, gerade wenn man im technischen Bereich sich bewegt, das gibt es also auch bei den Leuchtstoffröhrenobjekten, wo ich, oder auch bei Hologrammen, die ich gemacht habe, wo ich auch schnell an meine eigenen Grenzen stand. Da fehlte mir einfach das Wissen dazu. Da brauche ich eben den Partner im Sinne eines Labors oder einer Werkstätte, einer guten Werkstätte, die mir dann weiterhilft. Also ist nicht so, als wenn ich alles selbst machen könnte dabei.
Wie kann ich mir Ihr Atelier vorstellen?
Sehr durcheinander im Moment. Entspricht nicht dem planerischen Moment, das ich beschrieben habe. Es ist dadurch, dass ich jetzt in Österreich zwar ein relativ großes Haus habe, aber das Atelier relativ klein ist und sich Arbeiten in den letzten, ja, es sind jetzt 17 Jahre, doch Schichten und geschichtet haben und Geschichten erzählen, ist das alles ein bisschen durcheinander. Aber ich bin jetzt an einem Lebensabschnitt und deshalb treffen wir uns auch heute hier, darin eine gewisse Ordnung zu bringen. Das ist auch ein Teil der Verantwortung eines jeden Künstlers, sich darum zu sorgen, was mit den Arbeiten mal passieren soll.
Wonach, nach welchen Kriterien haben Sie die Arbeiten ausgewählt, die Sie jetzt hier nach Pulheim bringen wollen?
Das war zunächst einmal, ist ja eine erste Serie hier raufgegangen. Das war einfach der Gesichtspunkt, die Arbeiten brauchte ich im Moment noch nicht oder nicht mehr für Ausstellungen.
Welche Serie war das?
Es waren eben auch Teile von Networks dabei und es waren Teile von Horizonten dabei. Es gab auch lichtkinetische Arbeiten dazu, aber es waren doch Arbeiten, die jetzt eigentlich ergänzt werden müssen durch einen Teil, der mir noch der wesentlichere erscheint, weil ich in dem Abschnitt jetzt bin, immerhin mit 83, wo ich mich, sagen wir mal, von der Öffentlichkeit mehr zurückziehen möchte. Es gibt verschiedene Gründe dazu und einer der Gründe ist auch, das Galeriewesen heute immer mehr kommerzialisiert wird und wir an einem Punkt sind, wo Kunst eigentlich wie Hedgefonds betrachtet werden und auch gehandelt werden. Und wir heute an einem Punkt sind, wo die Qualität von Kunst also immer mehr nach dem Geldwert eingestuft wird und nicht mehr als solche erkannt wird.
Hat sich das stark verändert im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten?
Ja, ich kenne das noch anders, dass Leute eben Maler entdeckt haben zu einem Zeitpunkt, wo Qualität eben noch schwierig war, Qualität zu erkennen, wenn man nicht wirklich Spezialist war. Heute regelt sich das, sind die Kanäle ganz andere. Ich meine, da reicht einer dem anderen die Sache weiter oder verschafft ihm eine Ausstellung irgendwo im Museum, damit die Sache nochmal wertsteigernd ist. Das gibt's ja alles inzwischen. Und wir haben heute, wie gesagt, eine Einstellung zur Kunst, die sehr stark spekulativ ist und etwas, was mich sehr irritiert und was mir gar nicht gefällt.
Jetzt zum Beispiel 41 Millionen Euro für das abstrakte Bild eines noch lebenden, als mit einem der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler geltenden Mannes, der in Köln lebt. Was halten Sie von solchen Dimensionen dann?
Ich halte das letztlich für eine Fehlentwicklung, passt aber irgendwie gut in unsere Zeit. Wir sind heute in einer Zeit der Gier und des Nimmersatzes. Es sind auch Leute damit befasst heute, die mit Kunst eigentlich gar nicht sehr viel am Hut haben, sondern Kunst eben, wie gesagt, als reines Spekulationsobjekt betrachten. Und so ist das auch einzuordnen mit 41 Millionen. Der Künstler selbst ist oft vielleicht gar nicht so glücklich darüber. Selbst Richter hat mal gesagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Er hält das für idiotisch und für dumm. Und ich glaube, diese Aussage sollte man ernst nehmen.
Das Bild von ihm kostete 41 Millionen Euro damals, ja. Kommen wir nochmal zurück zu Ihren Arbeiten. Also ich habe es schon gesagt, Sie haben hier lichtkinetische Collagen, Mikado-Vorstudien, Horizonte, Networks und auch Farbprofile. Mich würde mal interessieren, der Unterschied zwischen den lichtkinetischen Collagen und den Networks. Also wo ist da, ich versuche mir das ja auch immer alles so vorzustellen, auch für den, der nachher das Band hier hört. Wie ist da so Ihr unterschiedlicher Ansatz für die unterschiedlichen Materialien und auch die unterschiedlichen Vorstellungen, die vorher in Ihrem Kopf vorherrschen, bevor Sie an die Arbeit gehen und das als Kunstwerk umsetzen, die Idee?
Beginnen wir bei den lichtkinetischen Collagen. Das Material, diese Diffraktionsfolie, also diese besondere Folie, die ich entdeckt hatte 1972 anlässlich meines ersten Aufenthalts in New York. Und das war ein Material, was Farben, als Foliefarben bricht in Spektralfarbigkeiten. Dieses Material, wie gesagt, habe ich nach Deutschland mitgenommen und bin aber erst in der Mitte der 80er Jahre darauf gestoßen und habe es. Es ist etwas Wesentliches, dass man damit mit Material auch spielerisch umgeht. Also dieses spielerische Moment gibt es bei mir natürlich auch. Es ist nicht so, dass ich jedes Material entdecke und weiß genau sofort, was ich damit machen will. Also diese Folie hatte eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt und wurde dann in Collagen verarbeitet und später auch in Stelen, also in Plexiglasstelen, die ich 1990 bei Röhm und Haas in Darmstadt erstellt hatte. Röhm und Haas hatte 10 internationale Künstler eingeladen, dort zu arbeiten in Darmstadt. Das Material wurde zur Verfügung gestellt, die Arbeitskräfte wurden zur Verfügung gestellt. Das war ein Zeitraum von 6 Wochen, den man hatte. Da war der Magd war dabei, der Kolik aus Österreich war dabei, wie gesagt, internationale Künstler. Und diese Arbeiten waren für mich eigentlich dann bedeutend in dem Sinne, dass der Betrachter A, sich um dieses Objekt bewegen musste, um überhaupt dieses Farberlebnis zu erfahren. B, dass die Farbigkeit von diesen Objekten, die dort auftaucht, sehr stark abhängig war von der Lichtführung und von der Lichtqualität. Also 3 entscheidende Faktoren, Lichtqualität, der Betrachter und wie gesagt, der Einfallswinkel auch des Lichtes. Das war etwas, die direkte Einladung an den Betrachter. Networks würde ich sagen, da stehen Sie, das will ich jetzt nicht abwertend machen, da haben Sie eine Arbeit an der Wand hängen und da brauchen Sie nicht groß zu bewegen, sondern das ist relativ übersichtlich. Und da ging es eigentlich mehr um Einteilungen im Sinne von Farbharmonik, Harmonik und Systematik wieder, im Sinne von Reihe Fibonacci, also eine Komposition aufzubauen, die so differenziert in den lichtkinetischen Objekten und Collagen nicht auftaucht. Also das sind eigentlich relativ verschiedene Ansätze dort.
Sind die lichtkinetischen Collagen experimentierfreudiger?
Ja, weil die Möglichkeiten für das Spielerische größer sind. Ja, es sind ja vom Material her, also ich habe erstmal als Bezugsebene die Leinwand. Diese Leinwand wird unterteilt in bestimmten Abschnitten, zum Beispiel nach der Reihe Fibonacci. Könnte auch der Modulor nehmen, wäre ähnlich. Und in dieses Netz hinein setze ich Farbpartikel, Farbflächen, kleine rechteckige Flächen. Material ist PVC-Folie, die ich aus Holland beziehe. Und wie ich die setze, dieses Spiel ist relativ frei. Ja. Es gibt Arbeiten, wo ich die Anzahl der Farbflächen begrenze, im Sinne der optischen Farbenmischung. Das ist etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, also die verschiedenen Möglichkeiten, Farben zu mischen. Also wir haben ja die subtraktive Farbenmischung, wir haben die additive Farbenmischung, wir haben die optische Farbenmischung. Die optische Farbenmischung kennen wir am besten vom Farbfernseher her, also Punkte, die sich im Auge mischen und bestimmte Farbigkeiten erzeugen. Und wie gesagt, dieses Spiel in der Verteilung auf der Leinwand, dieses Spiel ist groß und der Freiheitsraum ist, wie gesagt, anders als bei einer lichtkinetischen Arbeit, wo ich meistens senkrechte Einteilungen habe, entweder Streifen oder auch differenziert nochmal im Sinne der Reihe Fibonacci, wie bei den Farbstelen. Also ich würde sagen, der Freiheitsgrad ist hier wesentlich geringer als bei den Networks.
Und der Freiheitsgrad bei den Horizonten, also Sie haben ja bei den Kunstwerken, über die wir jetzt gesprochen haben, haben Sie ja sozusagen die Kontrolle. Bei den Horizonten, die machen den Eindruck, als wäre es manchmal gerissen. Da geben Sie ja dann ein Stück der Kontrolle ab oder ist das dann mehr unter dem Begriff Freiheit zu sehen oder auch mehr unter dem Begriff des Experimentes? Wo geht's hin? Wo geht der Riss hin?
Also der Ausdruck Experiment gefällt mir sehr gut dabei. Kontrolle gewinne ich in dem Moment zurück, in dem ich etwas reiße und mit einer gewissen Zufälligkeit da Risslinien entstehen. Aber in dem Moment, wo ich sage, gut, das lasse ich jetzt, das akzeptiere ich so, wie es ist, habe ich eigentlich die Kontrolle zurückgewonnen. Nur ich kann den Prozess, wie es reißt, den kann ich nicht steuern. Bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, schon, aber letztlich arbeite ich auch mit dieser gewissen Zufälligkeit dann auch. Und für mich war der Bergabschnitt Horizonte eben auch eine Möglichkeit, zurückzukehren im Sinne einer Gegenständlichkeit Landschaft. Ich habe in meinem Leben so viele Landschaften erlebt und Natur ist etwas für mich so etwas Bedeutendes und Großartiges, dass ich in der abstrakten Welt, wie ich meine anderen Arbeiten erstellt habe, dort keine Möglichkeit sah. Und ich sah für mich diese, wie gesagt, diese Technik, Sie meinen, gewisse Zufälligkeit, okay, bis zum gewissen Grad ja, aber es stellt sich auch nicht so dar, dass ich jetzt einen bestimmten Berg meine, eine bestimmte Landschaft im Sinne vom am Meer oder, sondern es sind freie Assoziationen möglich, es sind Horizonte und letztlich, wenn einer möchte, taucht die Frage auf, was mag denn hinter einem Horizont noch sein?
Das führt mich zu der Frage, welche Rolle spielt der Betrachter in Ihrer Kunst? Ich finde es schwierig, immer zu sagen, in Ihrer Kunst, weil wir haben es jetzt auch gerade aufgelistet, es ist ja sehr vielfältig. Je nach Kunstwerk geht der Betrachter ja anders auch damit um. Er tritt davor, er tritt zur Seite, er geht zwischendurch. Ist für Sie der Betrachter ein aktiver Part oder ist er der Betrachter, der das Werk hinterher, ich sag mal in Anführungszeichen, präsentiert bekommt?
Naja, ich würde sagen, er kriegt es präsentiert im gewissen Sinne in dem Moment, wo ich eine Ausstellung mache in einer Galerie oder in einem Museum. Dem kann er sich entziehen, indem er das Bild gar nicht anschaut. Viel größer haben wir heute das Problem, dass Leute überhaupt noch nicht mehr fähig sind, ein Bild mit einer gewissen Ausdauer zu betrachten. Ich meine, wenn Sie heute in Galerien gehen oder in Museen gehen, wenn Sie nicht gerade zur Eröffnung dort sind, was ja ein Social Event dann ist, dann sind Sie meistens alleine in den Museen oder in der Galerie. Und Sie werden ganz selten feststellen, vielleicht da am ehesten noch, dass Leute sich vor einem Bild 5 oder 10 Minuten mal aufhalten, sich dem Bild aussetzen, sich der Farbigkeit aussetzen. Wir leben eben auch heute in einer übertragenen Fast-Food-Situation, dass wir alles gebrauchen, schnell gebrauchen und zum Bild weitergehen. Oder die große Gefahr, die heute überhaupt dem Bild gegenüber entstanden ist, ist sozusagen das bewegte Bild, sei es nun auf unserem Handy oder auf dem Computer oder wo auch immer. Wir haben wirklich die Entwicklung heute, dass wir bis zu einer gewissen Unfähigkeit uns entwickelt haben, stille Bilder zu erleben und dem uns auszusetzen. Also eine recht ungute Entwicklung, und eigentlich täte es uns allen gut, uns dieser Stille wieder zu nähern. Und wenn es mir oder den Künstler gelingt, durch eine Arbeit an der Wand oder im Raum ein Innehalten zu erreichen, dann haben wir schon viel erreicht, denke ich.
Beobachten Sie das bei sich selber auch, eine immer schnellere Wahrnehmung? Hat sich doch was bei Ihnen verändert im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, unsere Sehgewohnheiten sind schon anders geworden, nicht? Ich meine, wir erleben eine schnellere Welt, schon wenn wir draußen im Verkehr sind. Wir sind daran konfrontiert mit Objekten, die sich schneller bewegen. Wir begegnen Leuten, die schneller, meine ich, auch sprechen als früher. Vielleicht ist das meine Erfahrung nur. Auch lauter sprechen. Wir haben auch da sozusagen eine andere Werteskala inzwischen im Sprechmodus. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit Günter Behlitz, der war früher Intendant in Düsseldorf hier am Theater. Wir haben gesprochen über Sprechkultur, wie weit das heute überhaupt noch Künstlern vermittelt wird. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir heute, wenn wir ins Kino gehen oder im Fernsehen, bestimmte Passagen, dann bin ich ein bisschen schwerhörig, ich kann das für mich gar nicht so in Anspruch nehmen, nicht mehr verstehen, weil genuschelt wird oder auch nicht mehr deutlich gesprochen wird. Er meinte, ja, das sei wohl so, aber es würde eben auch heute darauf Wert gelegt, dass man sozusagen lokal Kolorit in die Sprechkultur mit reinnehme. Und es sollte also nicht so sein, als wenn sie von der Schauspielschule kämen. Was ich so als Nachteil empfinde, sehen andere vielleicht anders.
Sie selber haben ja jahrelang gelehrt, experimentelle und angewandte Farbtheorien in München. Wie lange haben Sie das gemacht? Ich habe 13 Jahre, ist das richtig?
Ja, ich habe gelehrt eigentlich in München von 1972 bis 2000. Bereich, wie genannt, experimentell angewandte Farbtheorie. Das war ein Bereich, der offen stand, sowohl Architekten wie Bühnenbildern, Innenarchitekten und freien Künstlern, aber auch Kunsterziehern. Also an sich war das ein Angebot an die Gesamtakademie, im Bereich der Farbe zu arbeiten und wie gesagt auch interdisziplinär Aufgaben zu lösen, was in einer Akademie nicht immer optimal gelingt. Also wir haben immer in München das Problem gehabt, wie kriegen wir Architekten zusammen mit Künstlern? Kann man das ja früh einüben? Muss das erst später passieren, wenn die Leute nicht mehr an der Akademie sind? Kann man das nicht früher auch schon mal machen? Wir hatten damals Schneider-Wessling hier, der relativ bekannt war hier im Rheinland auch. Und wir haben diese Versuche gestartet, aber es war letztlich so, dass jeder für sich weitergearbeitet hat, dass es nie richtig zum Tragen gekommen ist, was ich bedauert habe.
War da vielleicht auch Le Corbusier ein gewisses Vorbild, der ja auch Maler war und Architekt?
Richtig, es war ein gutes Vorbild, dass innerhalb einer Künstlerpersönlichkeit verschiedene Talente und Begabungen sich manifestiert haben in der Arbeit auch.
Und warum ist das dann gescheitert in München?
Ja, es ist schwierig zu beantworten sogar. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Bereich und Architekten sind manchmal, ich habe es zumindest erfahren, so der Meinung, ja, wir brauchen die Kunst gar nicht, wir sind selbst Künstler, warum sollen wir da noch was aufstellen? Das war also, wie gesagt, 2-3 Mal in meinem Berufsleben die Erfahrung, dass das gescheitert ist, weil der Architekt einfach nicht sich loslösen wollte von dem Standpunkt, dass er sagte, ich kann das selbst auch machen, ich brauche die Kunst nicht. Was für sich ein Nachteil ist, denn erst im Zueinander und Miteinander kann etwas noch Größeres entstehen. Unter Umständen, nicht immer, aber meistens.
Welche Rolle spielt denn die Farbe in Ihrem privaten Leben, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Sie in Österreich in Ihrem Haus leben? Welche Rolle spielt da die Farbe?
Ja, interessante Frage. Die Hauptfarbigkeit, mit der ich mich umgebe, ist die Natur. Wie gesagt, wir haben ein relativ großes Haus an einer Umgebung, die weitläufig ist. Und ich habe ganz bewusst verzichtet, Objekte von mir in den Garten zu setzen. Und ich habe darauf bestanden, der Standpunkt mir gegenüber selbst freizulassen, Natur pur wirken zu lassen. Und diese Naturfarbigkeit ist ja so differenziert, wenn wir hier rausschauen, dann ist sie das eigentlich, was ich meine auch. Ja, es ist also jetzt nicht die künstliche Farbigkeit, die ich da bevorzuge. Im Innenraum, das ist vielleicht das, was Sie auch meinen, habe ich ein Haus vorgefunden, was sehr viel Holz, wo ich sehr viel Holz vorgefunden habe. Und wir kamen aus München und waren der Meinung, ja, eigentlich müssten wir das ja alles streichen. Wir waren also, der White Cube war sozusagen die Vorstellung, das müssten wir eigentlich hier auch wieder machen. Dann haben wir festgestellt, dass das Holz in seiner Maserung, in der Art, wie es gewachsen war und wie es sich zeigte, ja, für sich so schön war, dass es ein Frevel gewesen wäre, da jetzt mit Farbe drüber zu gehen. Heute haben wir längst festgestellt, auch Kunst, auch meine Kunst, die wir dort zeigen, geht wunderbar zusammen, auch mit dem alten Holz. Und die Farbigkeit, von der Sie vorhin sprachen, ist Natur und Kunst integriert zu einem, was sich steigert und sehr gut steigert auch.
Ist das dann ein besonderes Spannungsverhältnis zwischen dem natürlichen Element des Holzes und Ihrer Kunst oder ist das ein sehr harmonisches Verhältnis?
Beides. Es tritt in Spannung, dass das Gewachsene und sozusagen das künstlich Erschaffene. Also das ist gut sichtbar.
Ich habe Ihren Katalog gesehen, also Katalog Edgar Knob 1964 bis 2014. Da habe ich mich gewundert, dass der Katalog Ihren Urgroßeltern gewidmet ist. Wie kommt das?
Ja, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, die im Katalog auftraten, ja, Aaron Cohn, und der Name lässt schon deuten, dass es Juden waren, die in Düsseldorf-Gerresheim gelebt haben. Und das ist die mütterliche Seite. Und in meinem Ahnenpass, den ich habe noch, es gab ja im Dritten Reich Ahnenpässe, die ausgegeben wurde, der bei mir noch existiert. Und die Seite, wo Aaron und Henriette Kohnen auftauchen, ist weiß geblieben. Da hat der Beamte damals keinen Eintrag gemacht. Steht zwar der Name, aber weder Religion noch Geburtsdaten und noch so. Das war wahrscheinlich aus taktischen Gründen überhaupt. Ich habe versucht, finde Ihre Frage sehr schön auch, diesen Leuten nochmal ein Gesicht zu geben, sie nochmal in Erinnerung zu rufen und aus dieser Anonymität rauszuholen. Das ist das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, auch als Nachfahre. Ich meine, wir haben im Krieg relativ viele Schwierigkeiten gehabt, also zumindest auf der mütterlichen Seite. Und das war die Möglichkeit, jetzt zu sagen, bringen wir die beiden doch einfach. Oder ich habe das gesagt, nicht wir, sondern ich habe gesagt, bringen wir die beiden doch darauf und nennen sie nochmal.
Wann war das, dass der Platz da frei blieb in Ihrem Ahnenpass?
Ja, das war das muss im Dritten Reich gewesen sein. Ich nehme an, dass der Ahnenpass ausgestellt wurde, so aus der Erinnerung 1939, 40 in dem Bereich.
Und wie ist es Ihren Urgroßeltern ergangen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur von meiner Großmutter, die ist dann 1939 gestorben. Die anderen mussten ihre Berufe aufgeben, also Lehrer und Zahnärzte und Fabrikanten, die mussten also sozusagen ihre Sachen aufgeben. Das weiß ich. Das waren die direkteren Verwandten von meiner Mutter.
Sie haben jetzt so gesagt, Sie wollten sie nochmal wieder lebendig machen. Können Sie mir das bitte nochmal erklären, genauer?
Ja, ich wollte sie einfach aus der Anonymität rausholen. Einfach sie nochmal benennen, ihnen einen Namen geben. Und das war das Einzige, was ich tun konnte, sozusagen dieses weiße Blatt nochmal zu beschriften und deutlich zu machen, diese Leute haben gelebt. das ist ein Teil von mir. Und mehr kann ich eigentlich im Moment nicht tun, aber das war mir wichtig.
Haben Sie das so im Bewusstsein gehabt während Ihres Lebens oder war das jetzt so ein zugespitzter Moment, als der Katalog hergestellt wurde?
Ich selbst habe eigentlich über das Problem Judentum und die Gefährdung meiner Familie erst nach dem Krieg erfahren. Also 1945, 46 haben mir meine Mutter davon erzählt. Es war, glaube ich, viel zu gefährlich damals, das Kindern zu sagen, auch nicht zu belasten. Ich meine, das war, wie gesagt, das Problem ist mir eigentlich permanent bewusst geblieben. Also ich habe das nie verdrängt oder so, aber da war jetzt eine Möglichkeit, an einer prominenten Stelle diesen Namen zu nennen. Das ist eigentlich das alles. Ich will das nicht überbewerten jetzt.
Werden Sie denn oft darauf angesprochen, dass das im Katalog steht?
Selten, auffällig selten. Und ob ich immer merke, dass bestimmte Sachen auch nicht funktionieren, das weiß ich auch nicht. Könnte durchaus sein.
Was meinen Sie damit, dass was nicht funktioniert?
Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit dem Berkel, mit dem Schauspieler, der hatte sein Buch ausgegeben, Apfelbaum oder was. Und der hatte dann eine ähnliche Problematik. Auch seine Mutter war Jüdin oder Halbjüdin und er wusste auch nicht so richtig, wo er eigentlich steht. Und zugespitzt hat sich das eigentlich nicht in dem Maße, sondern es war der Moment, wo ich sagen wollte, jetzt nenne ich sie und wenn sie meinen Benachteiligungen, nein, das kann ich gar nicht so deutlich formulieren, aber es gibt Leute, die sich daran stoßen, auch heute noch. Das kriegen sie nicht gesagt, aber es ist so.
Ich habe das Buch von Herrn Berkel gelesen und ich fand das sehr interessant. Es war einmal sehr schön geschrieben, aber er schrieb halt auch über so eine gewissen Zuschreibung von außen an ihn, dass er sich auf einmal definiert sah als Jude, wo er ganz erstaunt war. Also das fand ich einfach sehr anrührend in dem Buch.
Kann ich gut verstehen, ja. Die Problematik, jüdische Vorfahren zu haben, oder ist ganz selten, dass ich sie spüre heute. Vielleicht, das fürchte ich ein bisschen, wird das wieder zunehmen. Wir leben in einer Zeit, wo das Thema Antisemitismus sehr virulent wieder ist und stärker wird. Aber wir können nur alle hoffen, dass sich das nicht wieder zuspitzt. Und ja, es ist aber leider so, dass wir sehr gut darauf achten müssen, dass bestimmte Sachen sich nicht wiederholen.